Tote Menschen haben eines gemeinsam. Sie können sich nicht selbst wiederbeleben. Und als eine bekannte TV-Moderatorin, eine ehemalige TV-Moderatorin mit namens Margarete Schreinemackers zu ihrem morgendlichen Joggingsrundgang aufbricht, da kann sie nicht ahnen, dass sie in wenigen Minuten tot zusammenbrechen wird. Aber diese Frau hatte Glück gehabt, sie hatte ihren Lebensbegleiter bei sich, der sie reanimieren konnte. Er hatte sie ins Leben zurückgebracht. Und seit diesem Tag ist für Margarete Schreinemackers das ein zweiter Geburtstag. Man kann sagen, es ist eine zweite Geburt. Und auch unser Text heute Morgen spricht von einer zweiten Geburt. Es spricht nicht von einer leiblichen Geburt, es spricht von einer geistlichen, übernatürlich lebensnotwendigen Wiedergeburt. Das Problem ist, es gibt für diesen geistlichen Tod keine menschlichen Wiederbelebungsmaßnahmen. Lasst uns zusammen den Text in Johannes 3, die Verse 1 bis 11 lesen und dann den Text zusammen auslegen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Wunder dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Der Titel der Predigt habe ich genannt: Die absolute Notwendigkeit der Wiedergeburt. Und wir wollen durch diesen Text gehen und wir wollen uns als erstes anschauen, warum ist die Wiedergeburt so lebensnotwendig? Warum legt Jesus diesen Fokus, diesen Schwerpunkt so sehr auf die Wiedergeburt? Dann wollen wir geschehen, wie diese Wiedergeburt geschieht und was es letztendlich für die Gläubigen auch für Auswirkungen hat. Und das ist, denke ich, der zentrale Schlüssel. Wir müssen wissen, was wir in der Wiedergeburt geschenkt bekommen haben. Und wie ein Bruder gerade, wo wir gebetet haben, gesagt hat, dieser Text, der ist ziemlich bekannt. Manche kennen ihn nicht, manche kennen ihn. Und das ist immer diese Bürde, dass wir wieder Altes hervorholen als Prediger. Wir brauchen ja nichts Neues erzählen und einfach beten, dass der Heilige Geist uns diese doch bekannte Passage wieder neu ins Leben ruft. Ich weiß nicht, wie es mit deinem geistlichen Leben aussieht, aber ich brauche Kraft, lebensverändernde Kraft von Gott. So lasst uns in diesen Text einsteigen und schauen, was Gott für uns bereithält. Als erstes sehen wir einen Mann mit Namen Nikodemus, der zu Jesus kommt. Und dieser Nikodemus, er war ein Pharisäer, er bekleidete das höchste Amt der Juden. Und dieser Nikodemus, er beginnt nun ein Gespräch mit Jesus. Er sagt zu ihm: Jesus, ich weiß, wer du bist, dass du ein Mann bist, der von Gott gekommen ist. Und ich denke, dieses sollte man Nikodemus auch zutrauen, ein Spezialist des Alten Testamentes, dass er weiß, wer da vor ihm steht. Aber Jesus war keineswegs beeindruckt von dem Wissen, das Nikodemus über Jesus hatte. Die Antwort, die ihm Jesus gibt, beinhaltet Folgendes: Nikodemus, du weißt nicht wirklich, wer ich bin, wenn es dir Gott in seiner Gnade nicht offenbart. Und wörtlich sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und bevor wir auf diesen wichtigen Vers eingehen, lasst uns eine Sekunde bei diesem Nikodemus bleiben. Nikodemus, ein erkannte die Dinge. Und wie oft wissen wir? Wir wissen über die geistlichen Dinge Bescheid. Wir wissen darüber Bescheid. Wir lesen unsere Bibel. Wir hören gute Predigten. Wir lesen gute Bücher. Aber wie viel von diesem Wissen, von dieser Erkenntnis ist wirklich lebensergreifende, übernatürliche Erkenntnis über Gott, lebensverändernde Erkenntnis über Gott? Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, aber kommt es dir nicht manchmal auch so vor, als fehlt irgendwas, so viel Routine, so viel Schwachheit in deinem Leben? Wir dümpeln oft so dahin, Tag für Tag, und dann wollen wir Dinge für Jesus tun und merken, das Wissen alleine über die Dinge, das kann's nicht sein. Und seht, dieser Nikodemus und die Pharisäer, und Nikodemus war ja einer von ihnen, sie kannten die Schriften überaus gut, wie kein anderer. Sie waren Spezialisten, sie hatten ihre eigenen Zusätze, ihre eigenen Gebote. Sie kannten die Traditionen der Alten. Aber Jesus sagt zu Nikodemus, er habe nicht wirklich verstanden, um was es geht. Und ein Zitat sagt, akademische Gelehrsamkeit vermag Unwissenheit bezüglich des Wortes Gottes nicht zu verhüllen. Das heißt mit anderen Worten, du kannst sehr akademisch gebildet sein, auch in den Schriften. Du kannst dich fromm gebären mit deinem Wissen, aber das heißt nicht wirklich, dass du verstanden hast, um was es geht. Mit meinen Worten vielleicht, du kannst sehr viel Wissen über eine Person haben, aber das heißt nicht wirklich, dass du sie kennst. Und du magst dem zustimmen, und ich mag dem auch zustimmen, dass es wirklich Menschen gibt, die wissen, aber haben nicht wirklich begriffen. Aber ich rede heute Morgen nicht zu den anderen, ich rede zu uns heute Morgen. Du sagst, aber ich kenne Gott schon seit Jahren, ich gehe schon seit Jahren in den Gottesdienst. Seht, Nikodemus hatte sein ganzes bisheriges Leben darauf verwandt, Dinge über Gott zu wissen, nur um von Jesus gesagt zu bekommen, er habe nicht wirklich verstanden, um was es geht. Wissen über Dinge zu haben alleine reicht nicht aus. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, Nikodemus. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann ist es dringend. Er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus stellt die Notwendigkeit einer Wiedergeburt in den Raum. Was ist die Wiedergeburt? Wir hören oft Wiedergeburt, auch in Religionen gibt es Wiedergeburten. Definition einer Wiedergeburt ist nach christlicher Weise, es ist ein Handeln Gottes. Das ist schon mal wichtig. Es ist ein Handeln Gottes, durch das er das Prinzip eines neuen Lebens in den Menschen hineinpflanzt, um die vorherrschende Disposition der Seele heiligt. Das heißt, Gott tut etwas in einem Menschen auf übernatürliche Weise und beseitigt dort einen Fehler, den er hat. Wir werden nachher noch sehen, was für einen Fehler er hat, und er ist gravierend, und was Gott in dieser Wiedergeburt tut. Warum ist die Wiedergeburt so lebensnotwendig? Als erstes sehen wir in Vers 3, dass die Wiedergeburt mit dem Reich Gottes sehen verknüpft ist. Das heißt, wenn du das eine nicht hast, dann kannst du auch das andere nicht haben. Was meint Jesus mit dem Reich Gottes? Ich denke, vielen von uns ist dieser Begriff klar. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus, der König, auf diese Welt und errichtete das Reich auf, das heute noch unsichtbar in dieser Welt ist. Es ist sichtbar in der Gemeinde Gottes, wo sich wiedergeborene Gläubige versammeln. Nur wenn du diese Wiedergeburt erlebt hast, dann bist du Teil dieses Reiches. Ich meine, wir sind ja sehr oft vom Rationalismus geprägt und wir sehen diese Dinge nicht, aber Jesus sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, bist du dabei. Das Reich Gottes. Wisst ihr, wie ich zum Glauben gekommen bin? Unter anderem durch das Lesen der Bergpredigt. Ja, da wird das Reich Gottes und diese Maßstäbe dargestellt. Selig sind die Armen, liebe deine Feinde. Ich bin groß geworden, liebe deine Feinde, mit der Prämisse oder mit der Aufwand, hau deinem Feind eins auf die Mütze. Ich komme nicht aus einem gläubigen Elternhaus, bin erst mit 25 Jahren zum Glauben gekommen. Aber liebe deine Feinde war für mich etwas absolut Neues. Selig sind die Armen. Für mich war immer klar, und so bin ich aufgezogen worden, selig sind die, die haben. und so wenig wie möglich hergeben. Gib dem, der dich bittet, ja? Ich habe immer genommen und genommen. Du sollst nicht lügen. Also Entschuldigung, jeder lügt doch. Das war so, wie ich aufgewachsen bin. Aber dieses Reich, habe ich gemerkt, ist anders. Das sind andere Maßstäbe. Und ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt und dieses Reich in seiner Fülle herstellt. Die Frage ist, bist du in diesem Reich dabei? Es wird der herrlichste Tag für diejenigen sein, die Jesus Christus hier auf dieser Erde als Retter angenommen haben, und der schrecklichste Tag für die, die Jesus auf dieser Erde die kalte Schulter gezeigt haben. Bist du dabei in diesem Reich? Die einzigste Chance ist die Wiedergeburt, sagt Jesus. Seht ihr, und Nikodemus, dieser Gelehrte, er hat überhaupt nicht verstanden, um was es hier geht. Und er hätte verstehen sollen. Nikodemus versteht nicht. Er sagt, wie soll ein Mensch wiedergeboren werden? Soll er wieder in den Leib seiner Mutter gehen und dann wieder geboren werden? Also total grotesk. Und Nikodemus hätte aus dem Alten Testament wissen müssen, von was Jesus hier spricht. Wie kommt das, dass dieser Nikodemus nicht folgen kann? Die Bibel gibt darauf eine Antwort. Sie zeigt einen Zustand auf eines nicht wiedergeborenen Menschen. In 1. Korinther 2, Vers 14 lesen wir, der natürliche Mensch, also der nicht wiedergeborene Mensch, nimmt nicht an, was von Gottes Geist ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Nimm einen Blinden und stell ihn in die herrlichste Landschaft, die du dir vorstellen kannst, und frage ihn, siehst du diese Herrlichkeit? Genau das ist, was Jesus meint. Er kann es nicht sehen. Und Paulus spricht an einer Stelle über die Juden, dass ihre Sicht auf das Evangelium verhüllt ist wie eine Decke, die auf ihren Augen liegt. So wollen wir festhalten, der erste Grund, warum diese Wiedergeburt wirklich nötig ist, ist, damit ein Mensch das Reich Gottes überhaupt sehen kann. Der zweite Punkt lesen wir in Vers 5, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was heißt das? Mit anderen Worten, ganz salopp gesagt, du kannst nicht in den Himmel kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage, wo wirst du eines Tages deine Ewigkeit verbringen? Und seht, hier, das ist kein Spiel mehr. Das ist keine theologische Feinheit, über die wir diskutieren. Wenn jemand am Boden liegt und tot ist, dann versuchst du nicht, darüber zu sprechen, wie du ihn wiederbeleben kannst. Dann tust du es. Die Wiedergeburt ist sehr, sehr wichtig. Deine eigenen Bemühungen können dich nicht in das Reich Gottes hineinbringen. Deine guten Taten oder deine eigenen Anstrengungen sind vergebliche Mühe. Vielleicht magst du einwenden, warum hat Gott diesen großen Anspruch, dich in dieses Reich Gottes nur auf seine Weise eingehen zu lassen? Die Antwort ist, weil der Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Er tut alles, um von Gott davon zu laufen und seine Gebote nicht zu tun. Er ist tot in seinen Sünden, sagt die Bibel. Er ist verblendet. Und ich denke, hier kommen wir auch zu einem Drama, gerade auch, ich bin jetzt 5 Jahre in der Bibelschule und man kriegt so einiges mit, auch in der Verkündigung. Zum Beispiel die Phrase, lass Jesus in dein Herz, entscheide dich für Jesus. Ich habe jetzt gerade wieder eine Freundin aus der Schule, auch wo 1000 Leute ihre Hand heben und sich für Jesus entscheiden. Die Bibel sagt, es bedeutet mehr, es verlangt mehr als eine Entscheidung, ein Handheben für Jesus. Es bedarf einer übernatürlichen Geburt. Von der Kanzel haben wir auch oft das gleiche Drama, dass wir die Leute fast schon anbetteln, Jesus Christus in unser Herz zu lassen oder ihn anzunehmen. Und wir wundern uns dann oft, was mit diesen Menschen passiert, die sich entschieden haben und nie wirklich in unsere Gemeinde kommen. Ihr Leben ist genau das gleiche Leben und sie leben genau das gleiche Leben, wie die Welt auch lebt. Das heißt, Wiedergeburt ist etwas mehr, als sich nur für Jesus Christus zu entscheiden. Und ich hoffe, ihr merkt vielleicht ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Wir sind in erster Linie dazu berufen, den Menschen das Evangelium Christi zu verkünden, mit allem, was dazu gehört. Und die Schwachheit liegt nicht so sehr an den Menschen, dass sie sich für Jesus entscheiden und dann keine wirkliche Wiedergeburt erleben, sondern oft an den Kanzeln, dass wir den Menschen nicht wirklich sagen, um was es wirklich geht, dass Menschen Sünder sind und dass sie Buße tun sollen. Und die Gemeinde, und nochmal, ich bin jetzt 5 Jahre in der Bibelschule und du kannst so viel machen, so viele Programme aufstellen in Bibelschulen, das reicht nicht in einem Leben, um das alles umzusetzen. Aber die Bibel ist wirklich einfach. Sie sagt, predigt den Menschen in allererster Linie das Evangelium. Keine Programme, keine schlauen Argumente, sondern das Evangelium ist relevant für die Wiedergeburt. Wir sehen in Vers 6 eben, wenn ich sage, wir brauchen keine neuen ausgefallenen Programme, da steht in Vers 6 in Vers 8, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Der Geist Gottes ist es, der die Wiedergeburt letztendlich schenkt. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu predigen. Und wir haben bisher 2 Punkte betrachtet. Einmal, wenn du die Wiedergeburt nicht hast, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und du kannst nicht in das Reich Gottes eingehen. Warum kann ein Mensch nicht in das Reich Gottes eingehen? Du denkst vielleicht hier, du sitzt hier und denkst, meine Prämisse, meine Überzeugung ist, ich tue Recht und scheue niemand. Ich habe ein gutes Leben. Gott wird mich schon in das Reich einlassen. Die Bibel sagt in Vers 6 eine klare Antwort darauf. Da lesen wir, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Was heißt das, wenn die Bibel vom Fleisch spricht? Das Fleisch steht in der Bibel für die sündige Natur. Alles, was im Menschen gegen Gottes Gebote steht. Wir werden nicht verstehen, warum Gott es für nötig hält, eine Wiedergeburt zu schenken, sie als Voraussetzung dafür zu nehmen, wenn wir nicht verstehen, wie es um den Menschen eigentlich aussieht. Was für eine Meinung hat Gott über den Menschen? Nicht, was haben wir für eine Meinung von Menschen? Wir sind ja oft geprägt vom Humanismus. Ich möchte euch 2 Bibelstellen vorlesen, die die Sicht Gottes über den Menschen aufzeigt. Da steht in 1. Mose 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse. In Psalm 14 lesen wir, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Atheismus. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Das ist, was Gott über den Menschen sagt. Und ich denke, es ist ein verheerendes Bild, was Gott über den Menschen sagt. Und seht, ich bin jetzt 36 Jahre, ich bin nicht sonderlich intelligent, das merke ich im Studium, da gibt es Cracks, die können da wirklich mithalten, ich muss mir alles wirklich hart erarbeiten und ich sitze oft 5-mal so lange da. Aber eines habe ich verstanden in meinen 36 Jahren, angefangen von meiner Kindheit über die Jugend bis zum heutigen Tag. Im Menschen wohnt absolut nichts Gutes. Der Mensch ist zu allem fähig. Der Mensch gebärdet sich oft wie ein Tier. 21 koptischen Christen wird bei lebendigem Leib der Kopf abgetrennt. Menschen werden angezündet. Ganze Dörfer werden ausgelöscht. 150 Studenten, teilweise weil sie Christen waren, werden einfach exekutiert. Und du sagst, das ist ein Problem des Islams. Ich sage, es ist ein Problem des Islams, aber es ist vordergründig ein Problem des verdorbenen Menschen hier auf dieser Erde. Wie viele Abtreibungen, wie viel Zwietracht, all das zeugt davon. Und du brauchst nur in das Internet gehen, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Dort siehst du die Abgründe des Menschen, die siehst du nicht in der Tagesschau um 20 Uhr, aber im Internet, da siehst du die Abgründe, die Verdorbenheit des Menschen. Wir sind oft dazu geneigt, da rauszuschauen in diese Welt und zu sagen, ja, diese böse Welt da draußen, der böse Islam. Aber selbst in unseren christlichen Kreisen sieht es oft, nicht immer, aber oft, nicht anders aus. Auch da bin ich in meinem Studium wieder an der Quelle. Wie oft werden Pastoren von Geschwistern angegangen, Älteste angegangen, Familien der Pastoren angegangen, dass sie den Dienst quittieren? Was ist da los, denke ich? Ich meine, als mir das erste Mal ein Bruder, wo ich zum Glauben kam, mit 25 Jahren, er mir erzählt hat, Gemeinde spalten sich, da habe ich gedacht, er will mich veräppeln. Da ist doch alles froh und Christen. Aber die Realität sieht anders aus. Aber auch Bücher werden geschrieben über geistlichen Missbrauch von Pastoren an Gläubigen. Und ich frage mich oft in vielleicht meinem kindlichen Glauben, was ist da los? Sind wir in der Gemeinde Gottes, im Reich Gottes oder in der freien Marktwirtschaft, wo sich die Menschen wie die Tiere zerfleischen? Was ist los mit den Menschen? Es gibt einen Bibelvers in Römer 1, der sagt, es wird geoffenbart werden Gottes Zorn über alle Ungerechtigkeit, weil der Mensch die Gerechtigkeit herniederhält. Und mich wundert nicht, dass Gottes Zorn eines Tages über diese Menschheit sich ergießt. Ich wundere mich wirklich, dass er es nicht schon lange getan hat. Ich kann es manchmal nicht mehr ertragen, wenn ich in diese Welt hinausblicke. Der Zustand des Menschen ist absolut hoffnungslos. Und ich denke, dahin müssen wir einen Menschen bringen, dass er versteht, dass er verdorben ist von sich aus, dass er nichts bringen kann vor einem heiligen Gott, das ihn gerecht macht, dass er nichts mit seinen guten Werken vor Gott ausrichten kann. Es ist alles wie ein schmutziges Kleid vor Gott. Dahin müssen wir Menschen bringen. Und dann muss er fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das ist weit mehr, als sich mal eben für Jesus Christus zu entscheiden. Aber wenn das geschieht, dann haben wir diesen Menschen eine wunderbare Botschaft, dass du allein vor Gott nichts tun kannst, aber dass es jemand gibt, der deine Verdorbenheit und Schuld getragen hat, Christus am Kreuz. Wie geschieht diese Wiedergeburt, diese lebensnotwendige Wiedergeburt? Wir lesen in Vers 5, aus Wasser und Geist. Was bedeutet aus Wasser und Geist? Nun, ich denke, ich sage euch, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass du als Säugling getauft worden bist. Das katapultiert dich nicht in das Reich Gottes. Niemand kommt zum Glauben, weil er als Säugling getauft wurde. Das ist nicht die Intention dieses Textes. Sie ist auch nicht die Intention der Bibel. Doch was heißt es, aus Wasser und Geist geboren zu werden? Es ist wichtig, diese Wiederbelebung für uns. Und Hesekiel 36, Vers 25 bis 27 gibt darauf ein herrliches Bild aus dem Alten Testament. Und das möchte ich euch noch vorlesen. Hesekiel 36, Vers 25, dort steht, Gott spricht zu seinem Volk. Und er sagt, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und ich will euch einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das sind absolut eines der besten Verse in der ganzen Bibel. Wir haben bisher die Verdorbenheit des Menschen gesehen und dass er von sich aus nichts tun kann, um vor diesem Gott zu bestehen. Die Realität zeigt es. Aber Gottes Liebe sagt, ich greife ein. Ich werde tun. Ich werde tun. Und er tut es, indem er reines Wasser über uns gießt. Er reinigt uns von unseren Götzen. Er gibt ein neues Herz und er gibt dir einen neuen Geist. Er bewirkt, und das ist interessant, er bewirkt, dass wir in seinen Satzungen und in seinen Rechtsbestimmungen wandeln. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, um zu verdeutlichen, was Gott in der Wiedergeburt tut. Stellt euch vor, ihr kommt am Semesteranfang in eurer Klasse, der Professor oder der Dozent sitzt da und er sagt euch Folgendes: Studenten, macht euch keine Sorgen, ihr habt alle jetzt schon mit einer 1 bestanden. Gute Nachrichten. Genau das ist, was Gott in der Wiedergeburt tut. Er gibt dir eine Eins. Der religiös Fromme, und das sind wir ja von Natur aus, er wird einwenden, halt, halt, halt. Wenn er mir jetzt schon von Anbeginn eine Eins gibt, dann werde ich den Stoff ja gar nicht mehr lernen müssen. Das sagt nur derjenige, der keine Wiedergeburt erlebt hat. Warum? Gott sagt es, er wird bewirken, dass wir in seinen Satzungen und in seinen Rechtsbestimmungen wandeln. Gott greift ein und Philipper 2, Vers 13 liest sich in diesem Kontext wie eine Offenbarung fast, für mich jedenfalls. Denn dort sagt Gott, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen tun wird. Das heißt, Gott tut etwas. Und ich frage dich mal heute Morgen, ist das eine Realität in deinem Leben? Bei all unserer Schwachheit in unserem Christensein, bei all unserem Versagen, wenn wir sündigen und wir stehen wieder auf, all das ist absolut okay. Aber ist es eine Tatsache, dass dein Herz in all diesen Versagen danach strebt, Gott zu gefallen? Ich kann von mir aus wirklich sagen, und ich weiß, in mir wohnt wirklich nichts Gutes. Und ich falle oft und ich stehe wieder auf und falle oft. Aber eine Sache hat sich getan. Ich möchte in meinem Innersten Gott gefallen. Ich strebe danach, ihm zu gefallen. Und das ist für mich ein Wunder. Denn 25 Jahre in meinem Leben habe ich Gott gehasst und habe alles getan, um seine Gebote zu missachten und zu brechen. Ist es das tiefste Verlangen in deinem Herzen, Gott zu dienen? Wisst ihr, mit welcher Lehre ich am meisten zu kämpfen habe? Es ist nicht die Jungfrauengeburt. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob das wirklich funktioniert. Es ist auch nicht die Tatsache einer leiblichen Auferstehung, dass Tote wieder auferstehen können. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Selbst die Entrückung, die ja schon ziemlich abgefahren ist, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob das wirklich funktioniert. Die Lehre, mit der ich am meisten zu kämpfen habe, ist die Tatsache, dass Gott mich angenommen hat und bedingungslos liebt, obwohl er weiß und obwohl ich weiß, was ich für ein Mensch bin, obwohl ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Mit dieser Lehre habe ich am meisten zu kämpfen, dass er mich angenommen hat, dass er mich liebt, obwohl in mir nichts Gutes wohnt. Und ich möchte heute Morgen, dass du verstehst, dass wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist eine neue Schöpfung, das haben wir heute Morgen gelesen. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Gott gibt dir ein fleischernes Herz und nimmt dein boshaftes, steinernes Herz aus deinem Leib. Und dieses fleischerne Herz hat neue Motive, neue Bestrebungen, diesen liebenden Gott zu gefallen. Ich möchte euch heute Morgen zusprechen, dass Gott sich für dich entschieden hat, wenn du wiedergeboren bist. Und das ist eine Tatsache, die sehr befreiend ist. Und ich merke, selbst bei mir, wir haben oft unsere Lasten. Aber wenn wir diese Lehre verstehen, dann ist es eine sehr große Befreiung. Meditiere darüber, auch jetzt im Abendmahl. Was hat Gott für dich eigentlich getan, diese Befreiung? Ich möchte euch nicht, seht ihr, eine Predigt ist eigentlich nichts wert, wenn du keine praktische Anwendung hast, wenn du nicht mit 10 Punkten daraus gehst. Aber meistens sind diese 3 Punkte schon vergessen, wenn du durch diese Türe gehst. Meditiere einfach mal darüber und werde dir bewusst, was Gott dir in einer Wiedergeburt geschenkt hat. Es ist ganz praktisch. Wir verdienen uns unseren Status nicht mehr als Heilige. Wir sind Heilige, wenn du von Gott angenommen worden bist. Wir arbeiten nicht mehr daran, auch nicht mit unseren christlichen Diensten. Und wir tun. Wir sind Kinder Gottes. Mach es dir bewusst. Es ist vollbracht. Du bist befreit von Sünde. Für alle diejenigen, die diese Wiedergeburt noch nicht erlebt haben, denen das Reich Gottes noch keine Realität ist, denen kann man nur sagen, komm zu diesem Jesus Christus. In all den Jahren kann ich eins bezeugen, er ist unwahrscheinlich gut. Er ist ein guter Herr, ein guter Hirte und getrennt von ihm haben wir keine Chance, in sein Reich zu kommen. Ich werde schließen mit einer Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, wo uns Paulus Folgendes sagt. Prüft euch selbst, Geschwister, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Es sei denn, dass er unecht wärt. Ich wünsche euch, dass ihr eine Wiedergeburt erlebt, wenn ihr sie habt, dass ihr sicher seid und zur Ruhe kommt in Christus. Amen. Lasst uns beten. Vater, wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir uns selbst betrachten, dann ist es wirklich ein absolutes Wunder, dass du dieses Geschenk an uns hast, Herr, dass wir neues Leben haben dürfen, dass in uns selbst überhaupt nichts ist, was uns angenehm macht vor dir. Aber Vater, du hast einen Weg geschenkt und das dürfen wir jetzt auch zelebrieren im Abendmahl. Herr Jesus, du bist ans Kreuz gegangen und hast unsere Schuld ans Kreuz getragen. Und diese Botschaft, die hören wir so oft und doch gehen wir oft leichtfertig darüber hinaus, was für Auswirkungen das auch für uns Gläubige hat. Wir möchten einfach staunend vor dir stehen und ich bete, Herr, für Menschen, die diese Wiedergeburt noch nicht erlebt haben, die vielleicht schon lang in unseren Traditionen verankert sind, Herr. Ich weiß selbst, wie das jahrelang gehen kann, ohne eine Wiedergeburt erlebt zu haben. Herr, schenke neues Leben und lass uns diese Freude immer wieder neu verspüren, dir zu dienen und einfach staunend vor dir zu stehen. Herr, segne diese Gemeinde, die Geschwister. Danke, Herr, für das Vorrecht, hier zu sein. Amen.